The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Hallöchen, liebe Faces da draußen. Wer mag einen neuen Fall und den hoffentlich nicht viele kennen und hoffentlich auch Hatti Schwan findet immerhin mal wieder einen Serientäter. Bist du dabei?
Ja, ich bin dabei. Ich sag dir ja immer, ich habe ja schon 4 vor dir durch und habe ja gesagt, also mit dir, da haben wir ja das Richtige gemacht, weil dein, wenn ich dein Skript immer lese, das ist wie so ein Buch. Ich bin ja immer noch dafür, dass du mal ein Buch schreibst.
Oh Gottes Willen. Weißt du, wie lange ich, ich habe ja immer diese dummen Vorstellungen, ne, dass ich nicht anfangen will, diesen Täter vorzustellen und dann von da auf die Geschichte quasi erzählen. Ne? Ich würde ja gerne lieber die Opfer mehr in Fokus nehmen. Aber bei dem war das so scheiße schwer, Entschuldigung für die Wortwahl, das quasi nicht aus der Täterperspektive zu schreiben, weil alle Bücher quasi von denen seiner Perspektive ausgehen, die es dazu gibt. Hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Aber ich hoffe, es ist logisch aufgebaut.
So, ja, wir müssen was entschuldigen. Unser letzter Fall war irgendwie online und ist leider nicht mehr auf der Internetseite.
Die 142 fehlt.
Wissen wir nicht warum. Somit bin ich auch völlig raus, was das letzte Krimi-Rätsel betrifft. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben aber auch keine Lösung bekommen. Von daher haken wir das mal ab. Ich wollte irgendwas sagen, ja, zum neuen Fall. Heiki sagt das immer so nett. Disclaimer, da kommen Sachen drin vor, die möchtet ihr vielleicht nicht hören. Wenn ihr das nicht möchtet, dann hört ihr euch den Podcast bitte nicht an.
Genau, also wir waren allerdings an der Stelle, wo wir ein bisschen expliziter über die
Folge. Nochmal extra, ja.
Also wir waren im Podcast selber auch nochmal. Ihr könnt also auch skippen.
Ja, genau.
An der Stelle.
Aber, Das lässt sich für den Inhalt der Podcast-Folgen leider nicht immer vermeiden, weil es gehört halt zum Fall.
Ne? Genau. Also wir beschreiben es nicht explizit, aber manche Sachen müssen wir einfach benennen, weil sonst ist es halt schwierig.
Ja, wenn da irgendwelche Handlungen an Menschen vorgenommen werden, die jetzt vielleicht nicht so, so ganz für jedermanns Gespür sind, ja, aber es gehört halt zum Fall dazu, weil wir können ja jetzt nicht sagen,
also wir können keinen Piep drüber legen.
Könnten wir schon, aber das macht ja keinen Sinn. Wir können jetzt nicht sagen, ja, der hat ihn dann mit dem Hammer erschlagen, wenn er was ganz anderes gemacht hat. Also,
genau.
Es ist halt so.
Ich habe schon nicht beschrieben, wie in anderen Büchern und Menschen, die sich mit dem Fall auseinandergesetzt haben, was der so mit dem Hammer alles gemacht hat. Darauf habe ich verzichtet. Weil, ja, muss ja nicht sein.
Ja, wobei ich Hammer immer noch sehr harmlos finde. Also ich meine, wir haben ja also ne, ganz andere Fälle gehabt. Ja, soweit. Ja, somit können wir natürlich auch nicht sagen, ob es Kommentare gab zum letzten Fall. ich hake da jetzt.
Vielleicht lag es an der 42, wobei das ja eher der Sinn des Lebens ist.
Ja, ich weiß auch nicht, wo die 142 hin ist. Ich frage da mal nach, was da los ist. Ja, gut. Deswegen ist die Hausmeisterei heute ein bisschen kürzer. Und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
Genau. Eine Karte mit Kreuzen. Ein Ermittler, der nicht aufgibt. Dutzende Frauen, die niemand kannte und noch vermisst werden. Als Cindy Paulson barfuß und in zerrissenen Kleidern eine Straße entlang rennt, beginnt die Jagd nach der Wahrheit, doch die Wildnis hat ihre eigenen Regeln.
Ja, und so machen wir das immer wie, das ist ja so ein Steckenpferd von Heiki geworden. Heiki beschreibt immer erstmal, wer Tennis spielt, wer Fußball spielt, wer Weltmeister geworden ist oder was auf der Welt los war.
Na, wir wissen doch nicht, wie viele Zuhörende von uns 1983 sich vorstellen können. Ne? Ich habe ja so Nichten und Neffen und wenn man zu denen sagt, dass es zum Beispiel, keine Ahnung, in den 80ern bei uns keine Supermärkte in dem Sinne gab, dann schauen die einen mal an und sagen, okay, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Und wir hatten noch eine
D-Mark. Deswegen kommt immer so eine kleine Beschreibung.
Und wir hatten noch eine D-Mark.
Das ist richtig.
Ja. So, also, es geht in die USA und zwar in die frühen 80er und zwar genau in das Jahr 1983. Ja, wie sah das damals da aus? In der Bundesrepublik Deutschland brachte die Friedensbewegung 500.000 Menschen auf die Straßen, um gegen die Stationierung von US-Militärstreckenraketen zu demonstrieren. Ja, es gab eine Ölpreiskrise, die Arbeitslosigkeit stieg auf 9,1% und dann das, was viele von uns erlebt haben, Boris Becker war damals 16 und gewann sein erstes Tennisturnier. In der ehemaligen DDR hingegen gab es eine Konsumkrise, das war dem Kaffee geschuldet, das war Kaffeemangel. Das bereitete dem Regime da auch ganz große Sorge, denn es wurde nicht ganz unbegründete Aufstände befürchtet. Die Dokumentation, die Architektur des Todes über die Geschehnisse in Auschwitz wurden dann auch noch zensiert. Ich kenne die Dokumentation gar nicht. Ist nicht so mein...
Die hast, ist...
Hast du es gelesen?
Ja, klar, ist jetzt nicht für jeden was, aber die war schon nicht schlecht und ich war schon eher erstaunt, in Anführungsstrichen, dass die in der DDR zensiert wurde. Damit man das quasi nicht alles zeigt.
Okay, jo, dann ist es so.
Gut, auf globaler Ebene erklärt US-Präsident den Kalten Krieg zum Kreuzzug für die Freiheit und bezeichnet die UdSSR als Reich des Bösen. Reich des Bösen bitte in Anführungsstrichen gedacht. Die Menschen erwarten einen Atomkrieg und der könnte jeden Tag ausbrechen. Also es herrscht moralische Endzeitstimmung. Technologisch gesehen kommt das erste kommerzielle Mobiltelefon auf den Markt, das Motorola DynaTAC. Und Michael Jackson schafft mit Thriller seinen Durchbruch und im Kino läuft die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Juhu, Wahnsinn. Das waren noch Zeiten. Ja, damals. Ja, im Staat Washington verbreitete der Green River Killer Angst und Schrecken, er beherrschte die Schlagzeilen, doch er sollte bald Konkurrenz bekommen. Alaska ist weit weg von den anderen 49 Bundesstaaten in den USA. Es heißt, everything is bigger in Texas. Aber rein von der Fläche her ist Alaska 2,5-mal so groß wie Texas. Oder um es noch deutlicher zu machen, der Bundesstaat Alaska ist fast 5-mal so groß wie Deutschland. Echt so? Hammer. Seit 1920 ist Anchorage, die Bundeshauptstadt, kein schlechter Aufstieg.
Anchorage,
ja, siehst du?
Anchorage, ja.
Ja, jetzt, wo du sagst, habe ich schon mal gehört. Kein schlechter Aufstieg für eine Stadt, die erst 1914 gegründet wurde. Der Name ist einfach erklärt. Anchorage heißt einfach nur Ankerplatz. Und genau das war die ursprüngliche Funktion. Schiffe konnten dort sicher ankern.
Ab den 1970er Jahren boomte es in Alaska insgesamt und besonders in Anchorage. Die Zahl der Einwohner stieg von 1970 mit ca. 48.000 auf 180.000 im Jahr 1983, denn 1977 ist die Trans-Alaska Pipeline fertiggestellt worden. Und neben den Abenteuerlustigen, die da Gold und Silber suchten, gab es dann die, die gut bezahlte Jobs in der Ölindustrie annahmen. Dann hatte das Militär zwei große Stützpunkte in der Umgebung von Anchorage und dann gab es noch die, die in der Servicebranche arbeiteten, also in Hotels und so, Restaurants und die, die natürlich mit Sexarbeit ihr Geld verdienen wollten.
Während es in den 70ern noch unglaublich lukrativ für die meisten war, die nach Anchorage kamen, teilten sich in den 80ern die Gesellschaft immer mehr. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde, ja, die wurde halt größer. Die Zahl der Obdachlosen stieg natürlich dann auch an. Die Bevölkerung hatte mit Diskriminierung und bitterer Armut zu kämpfen und die Polizei war nur in kleiner Anzahl vorhanden. Ja, und wie in vielen US-Bundesstaaten total überfordert.
Am frühen Morgen des 13. Juni 1983 bringt ein älterer Herr die 17-jährige Cindy auf ein Polizeirevier in Anchorage. Sie ist verängstigt, sie trägt nur ein dünnes Shirt und eine abgetragene Jeans. Die Kleidung ist teils zerrissen, aber sie ist fest entschlossen, eine Aussage zu machen. Auch wenn Sexarbeiterinnen bei der Polizei keinen glaubwürdigen Stand haben, die Teenagerin setzt sich durch und ihre Geschichte lässt die Beamten dann doch aufhorchen.
Am vorhergehenden Abend stand Cindy an einer Straße, um ihrer Arbeit als Sexarbeiterin nachzugehen. Mit 17 Jahren, schon krass, ne?
Ja, also, das ist echt. Aber wie wir sehen werden, es gab leider auch noch Jüngere.
Ja, ein Mann hält an und bietet ihr $200 für einen Blowjob. $200, das ist heute nicht wenig Geld und in den 80er quasi der Jackpot. Der Mann am Steuer ist nicht besonders groß, die Teenagerin schätzt ihn auf maximal 1,70 Meter. Er ist schmächtig und untersetzt, trägt eine Hornbrille und seine Haare haben bereits den Rückzug angetreten. Das ist auch schön geschrieben. weshalb er sie kurz trägt. Ach. Am Kinn hat er eine kleine Narbe. Durch seine gebeugte Körperhaltung kommt er eher total schüchtern rüber. Seine erstaunlich hohe und eher zarte Stimme sowie sein leichtes Stottern tragen zum harmlosen Bild bei. Er wirkt weder creepy noch abstoßend. Cindy schätzt ihn als harmlosen Typen ein. Sie beschreibt ihn gegenüber der Polizei als netter Onkel.
Die Frau, die vor Detective Glenn Flo sitzt, sieht aber nicht so aus, als hätte sie jemanden nur eingeblasen, so wie vereinbart. Es ist erstaunlich, dass sie überhaupt im Polizeirevier sitzen kann und eine Aussage macht. Wir wollen halt nicht zu grafisch werden, aber damit ihr eine Vorstellung bekommt, was die Frau durchgemacht hat, ein paar Eckdaten. Cindy wurde sichtbar misshandelt, sie ist mit Schurfwunden übersät, ihre Handgelenke bluten von der Fesselung, sie hat Schnittverletzungen und Prellungen an den Beinen, ihre Füße sind stark verwundet. Cindy berichtet von Vergewaltigung und trägt auch entsprechende Spuren. Es gibt Bissspuren, eine ihrer Brustwarzen ist fast abgebissen. Außerdem gibt es Verbrennungen, die durch einen elektrischen Viehtreiber verursacht wurden, sowie Verletzungen von Peitschenhieben.
Ja, für alle, die Geschehnisse der Nacht nicht hören wollen, bitte skippen jetzt 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das passt, aber mal so. Einfach vorskippen. Also, geht los. Piep, 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 piep. So. Der Mann Robert, wie sie ihn nennen sollten, brachte sie also in ein Haus. Er gibt ihr auch die $200 und Cindy beginnt mit dem, was sie vereinbart hatten. Nach ein paar Minuten hält ihr Freier eine Waffe an den Kopf. Er sagt ihr, sie solle sich Handschellen anlegen, die er ihr mit der Hand reicht. Die 17-Jährige tut, was er verlangt. Er beginnt sie zu schlagen und bringt sie dann in einen Raum, der eindeutig für Folter eingerichtet ist. Allerdings nicht die Art, in der Safe Words vergeben werden. Okay. An der Decke sind Haken und Robert hängt Cindy an einen dieser Haken auf und vergewaltigt sie, beißt sie und benutzt den Viehtreiber und penetriert sie damit. Gegenstände, die nicht zu diesem Zweck geeignet sind, nicht einmal, sondern fast die gesamte Nacht, erzählt sie. Robert sagte ihr, dass, wenn sie befolgt, was er ihr sagt und mitmacht, ohne sie zu wehren, würde er sie nicht töten.
Am frühen Morgen packt er Cindy dann ins Auto und fährt mit ihr zum örtlichen Flugplatz. Er hätte ihr erklärt, dass er ihr mit ein Stück fliegen will und sie dann aussetzen, um sie zu jagen. Der jungen Frau wird klar, dass dieses Szenario nicht überleben wird. Wenig später sitzt sie immer noch in Handschellen auf dem Beifahrersitz. Der Motor der kleinen Piper läuft bereits, die Propeller drehen sich. Robert trifft die letzten Vorbereitungen für den Start. Er steigt also aus dem Auto, um das einmotorige Luftflugzeug zu beladen. Dabei lässt er die Tür des Autos einen Spalt offen. Cindy sieht ihre Chance. Ohne zu zögern stößt sie die Tür weiter auf und springt bzw. stolpert auf den Boden. Sie rappelt sich wieder auf und rennt dann in Eiseskälte barfuß in ihren zerrissenen, leichten Klamotten um ihr Leben. Weg vom Flugzeug und Richtung Straße.
Robert erscheint überrascht, denn Cindy hört, wie er noch "Hey, komm" zurückrief. Aber es dauert, bis er auch körperlich reagierte. Die Teenagerin ist zart und kann sich durch eine Lücke im Zaun quetschen, während ihr Verfolger über den Zaun klettern muss. Das verschafft ihr gerade so viel Zeit, dass sie bis zur Straße laufen kann. Cindy hält einen Autofahrer an, der schon am frühen Morgen unterwegs ist. Dieser sieht ihren Zustand und glaubt ihr, als sie sagt, er will mich umbringen. Obwohl der Fremde sie in ein Krankenhaus bringen möchte, besteht die 17-Jährige darauf, zu einem Polizeirevier gebracht zu werden, eben indem sie jetzt gerade sitzt.
Obwohl die Polizei Sexarbeiterinnen grundsätzlich misstraut und nicht viel auf deren Aussage geben, wird eine Fahndung eingeleitet. Cindy kann das Haus und die Adresse beschreiben, also werden 5 Beamte losgeschickt, um den Beschuldigten zu befragen. Sie sitzen im Haus und erkennen es aus Cindys Aussage. Neben dem, was Robert ihr angetan hat, beschrieb sie nämlich auch, wie das Haus von innen aussieht, welche Tiere, also Trophäen, müsst ihr euch vorstellen, welche Tiere wo an der Wand hängen, welche Tapete zu sehen ist, wie die Räume eingerichtet sind, in denen sie sich aufgehalten hat. Alles stimmt genau. Robert fühlt sich aber so sicher, dass er den Beamten sogar den Folterraum zeigt. Auch hier ist alles so, wie Cindy es beschrieben hat.
Nur bei dem, was geschehen ist, da widerspricht er sehr junge Frau. Sie habe versucht, ihn abzuzocken. In seiner Version, er fragte die Beamten, wer denn $200 für einen Blowjob löhnen würde. Und warum würde jemand versuchen wollen, eine Sexarbeiterin zu vergewaltigen, wo Sex doch deren Job ist und dies damit gar nicht möglich ist. Ich weiß gar nicht, warum die Wortwahl Sexarbeiterin genommen hat. Warum hast du nicht prostituiert? Hat das einen Grund?
Weil das heutzutage als Sexarbeiterin bezeichnet wird. Ich nehme einfach das aktuelle Wort und nicht mehr Prostituierte, weil Prostituierte ist abwertend gemeint.
Das ist wie,
jetzt den Damen nicht auch noch unterstellen. Ach,
das ist wie Arzthelferin.
Und jetzt, auch den Herrn.
Das ist jetzt wie Arzthelferin, die jetzt medizinische Fachangestellte heißen. Ah ja, okay.
Genau.
Okay.
Es ist einfach nur, damit man die Damen und Herren dieses Geschäfts nicht nach unten abwertet.
Ja.
So. Es hätte alles für Robert laufen können. Immerhin steht hier Aussage gegen Aussage. Eine Sexarbeiterin gegen einen beliebten Mann, der Familie hat und eine erfolgreiche Bäckerei. Er ist beliebt bei seinen Nachbarn und die kommen ihm auch gleich zur Hilfe. Er habe mit ihnen gepokert. Bora, womit er nun auf einmal auch ein Alibi hat für die vergangene Nacht. Die Polizei hat keinen Durchsuchungsbeschluss. Die Beamten können sich nur oberflächlich umsehen, aber zunächst keine weiteren Schritte unternehmen. Dass Robert so sauber ist, wie er scheint, glauben sie allerdings nicht.
Es vergeht mehr als eine Woche, in der nichts passiert. Die Ermittelnden können nichts finden, was rechtfertigen würde, Robert genauer unter die Lupe zu nehmen. Was ein paar Wanderer aber hingegen finden, ist ein totes Mädchen, das nicht besonders gut verscharrt wurde. Laut ihrer ID und ihrem Arbeitgeber in einem oben ohne... Entschuldigung, Tanzclub ist sie volljährig, aber in Wirklichkeit war Paula 17. Paula wird bereits seit 5 Monaten vermisst, doch das Besondere ist, sie ist nicht die erste junge Frau aus dem Milieu, die tot aufgefunden wird, sondern mittlerweile die 4.
Die Umgebung des Auffindeorts wird akribisch abgesucht. Wie schon zuvor findet die Polizei 2 Kugeln, Kaliber 223. Also welche, wie sie für Gewehre zum Beispiel verwendet werden. An verschiedenen Stellen des Körpers findet die Gerichtsmedizin zudem seltsame Löcher, die keiner Ursache zugeordnet werden können. Ein bekanntes Bild, denn bereits bei 2 von 3 bisher gefundenen toten Sexarbeiterinnen wurden ebenfalls solche Löcher festgestellt. Die erste Tote der Serie finden 2 Polizisten, die in ihrer Freizeit wandern und angeln gehen. Es war der 12. September 1982 und kein besonders erfolgreicher. Du hast hier meinen Satz abgeschnitten.
Was?
Da fehlt der Rest von meinem Satz.
Okay, tut mir leid.
Ich würde sagen, da stand sicher, dass es kein besonders erfolgreicher Angeltag war, weil sie nichts geangelt haben. So. Ach ja, steht dann bei dir als erstes. Schau.
Nee, wenn man steht als letztes, ist ja egal. Ja, auf jeden Fall war es der Angeltag der beiden Kollegen. Sie befinden sich ungefähr 40 Kilometer vor den Toren der Stadt Anchorage und machen sich auf den Heimweg. Das heißt, zuerst einmal müssen die ein paar Meter zu Fuß zum Auto laufen. Auf dem Weg dahin fällt ihnen ein kleines Boot auf, das hier mitten im Nirgendwo strandet scheint. Beide finden es seltsam, dass da einfach so ein Ruderboot in der Gegend herumliegt und wollen sich das genauer ansehen. Das Boot ist leicht zugewachsen und die beiden entfernen die Pflanzen, um das Boot zu bewegen. Als sie es zur Seite hieven, finden sie einen Knochen, der noch in einem Schuh steckt. Das ist auch krass.
Nur ist der Schuh nicht in der Erde, sondern andersherum. Die Reste eines Beines ragen in die Luft und an der Spitze steckt noch der Schuh. Die beiden finden das seltsam, obwohl es nicht selten ist, dass in Alaska tote Wanderer oder Angler gefunden werden, die sich einfach nur verlaufen haben, von Tieren angefallen wurden oder erfroren sind. Sie markieren die Stelle und geben dem einzigen Beamten Bescheid, der für Mordermittlungen zuständig ist, Detektiv Glenn Flöth.
Detektiv Jim Port ist ein begnadeter Kriminaltechniker und für die technischen Beweise zuständig. Er und sein Team fahren zum Fundort. Die schien es zu der Zeit auch in Anchorage zu geben, auch wenn es nur einen Mordermittler im Dienst gab. Sie wollen den Fundort und die Leiche genauer untersuchen und legen sie vorsichtig frei, um wichtige Spuren zu vernichten. Die Leiche ist bereits stark verwest, aber Verletzungen, Einblutungen und Hämatome können dann doch noch erkannt werden.
Außerdem finden sie Strangulierungsspuren am Hals und spätestens diese weisen darauf hin, dass dies kein Unfallort war. Spuren sind auch an den Handgelenken, was darauf hinweist, dass die Person zu einem Zeitpunkt gefesselt war. Es werden zudem 2 Einstichlöcher gefunden, die nicht zugeordnet werden können. Später werden mehrere Untersuchungen dazu durchgeführt, aber es kann dennoch nicht ermittelt werden, von was diese Löcher verursacht wurden.
Was aber allerdings genau zugeordnet werden kann, sind die Schussverletzungen, die ebenfalls gefunden werden. Es waren 3 Stück. Und zwar mit der Patrone Kaliber 223, liegt direkt daneben, die haben direkt daneben gelegen. Die Person wurde mit einem Schuss in den Rücken und zwei in den Hinterkopf getötet. Es dauerte ja einige Zeit, bis die Tote identifiziert worden konnte. Wir sind von der DNS-Zeit und wie gesagt stark fortgeschrittene Verwesung. Aber zuerst einmal kann das Geschlecht bestimmt werden. Das Opfer war eine Frau und einige Zeit später kann sie mit Hilfe des Zahnstatus auch identifiziert werden.
Sherry Monroe war 24 Jahre alt und ebenfalls Tänzerin in einer Bar in der Altstadt von Anchorage. Finde ich auch witzig, dass wir eine Stadt erst so ein paar Jahre alt ist, die eine Altstadt haben. War gut. Als man sie fand, war sie bereits seit 6 Monaten tot und Untersuchungen ergaben, dass die Bandagen, die neben ihr gefunden wurden, als Augenbinde verwendet wurden. Sie war am 2. April 1982 das letzte Mal von Freunden gesehen worden. Sie hatte ihnen erzählt, ein Fotograf habe ihr $300 für ein Fotoshooting versprochen.
Die Ermittelten vermuteten damals intern, dass sie mit einem Serientäter zu tun haben könnten. Gegenüber der Presse behaupteten sie aber zunächst das Gegenteil und versicherten der Öffentlichkeit, dass dies ein Einzelfall sei und nichts mit der erhöhten Anzahl an vermissten Meldungen zu tun habe. Das schien einleuchtend, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte man ja auch erst eine Tote gefunden. Was die Öffentlichkeit nicht wusste, war, dass das Vorgehen des Täters darauf hinwies, dass dies nicht das erste Opfer sei.
Intern untersuchten die Ermittelnden also, ob einige gemeldeten Vermisstenfälle eine Verbindung zu der gefundenen Toten aufwiesen. Eine extra gebildete Spezialgruppe ging noch einmal ältere Fälle durch. Einige passten zum vorliegenden. Zum Beispiel hatte ein Straßenarbeiter bei Erdarbeiten eine tote Frau gefunden. Allerdings muss sie vorher einige Zeit zugänglich gewesen sein, denn an ihr konnte auch Tierfraß festgestellt werden. Einige Teile ihrer Leiche wurden auch in der Nähe Umgebung gefunden.
Sie konnten daher nicht mehr identifiziert werden. Allerdings fand man auch an ihr Löcher, die niemand identifizieren konnte. Kommen wir aber alles später noch zu. Denn sie waren bis auf die Knochen nachzuweisen. Darüber brachte man die Verbindung zum Fall Sherry Monroe, ein weiteres Opfer, was der Serie zugeordnet werden konnte. War dann Joanna Messina. Die junge Frau war drogenabhängig und verdiente sich ihr Geld auch als Sexarbeiterin. Sie wurde 60 Kilometer außerhalb von Anchorage gefunden. Joanna wurde ebenfalls in den Rücken geschossen und auch an ihr konnte man diese Löcher finden, wo keiner was mit anfangen konnte. Bisher.
Die Ermittelten wussten nun also, dass sie mindestens 4 Frauen einer Mordserie zuordnen konnten und dass diese Serie sich über mehrere Jahre gezogen hatte. Dann kam der 12. Juni und Cindy, die im Polizeirevier über einen Mann berichtete, der sie mit einem kleinen Flugzeug außerhalb von Anchorage jagen wollte. Detective Float entschließt sich, an dieser Stelle das FBI einzuschalten. Der Fallanalytiker John Douglas aus New York reist daraufhin nach Alaska, um die örtliche Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen.
Detektiv Float glaubt das Ganze nicht so, dass Bäcker Robert Hansen so ein unbescholtener Bürger ist, wie viele es meinen, und er weist John Douglas auch darauf hin. Douglas sieht sich an, was die Polizei bis dahin ermitteln konnte, und stellt folgendes Profil auf. Wir wissen nicht die Reihenfolge, in der die Eigenschaften benannt hatte. Die Quellen beschreiben es so. Er vermutet, dass der Täter einen Sprachfehler hat, vielleicht aufgrund von Narben im Gesicht oder aber aufgrund von Sprachbehinderung. Er wurde verspottet und hatte nichts Besonderes, hatte kein Selbstvertrauen. Von Frauen wurde er oft zurückgewiesen. Douglas vermutet zudem eine bipolare Störung und eine von Schizophrenie. Der Täter ist ein geübter und sehr guter Jäger. Und er hat eine Leidenschaft für Souvenirs. Nachdem John Douglas sein Profil präsentierte, zeigte ihm Detektiv Glenn Float, was er zu Robert Hansen bis dahin herausgefunden hatte.
Robert Christian Hansen wurde am 15. Februar 1939 in Estville, Iowa geboren. Sein Vater war ein dänischer Einwanderer, seine Mutter US-Amerikanerin. Roberts frühe Kindheit war geprägt von sozialer Isolation, starkem Stottern und entstellende Akne, was dazu beitrug, dass er während seiner Kindheit und Jugend als Einzelgänger und Außenseiter galt.
Ja, Robert wuchs in einem sehr strengen Haushalt auf, besonders sein Vater dominierte das Geschehen der Familie und war ja ein klassischer Patriarch. Die Hansens betrieben eine sehr beliebte Bäckerei in der Stadt und Robert musste bereits mit 12 Jahren dort arbeiten und viele Stunden körperliche Arbeit verrichten. Gegenüber gleichaltrigen oder älteren Kindern war Robert extrem schüchtern und zurückhaltend.
Zudem konnte er ihnen generell nichts anfangen. Es gab keine gemeinsamen Themen. Wie zu dieser Zeit noch sehr üblich, musste Robert alle Arbeiten oder zum Beispiel Schreibübungen mit rechts machen, obwohl er eigentlich Linkshänder war. Ja, das kenne ich auch noch. Dieses Vorgehen änderte sich erst sehr langsam ab den 1970er Jahren. Sein Vater zwang ihn also, alle Arbeiten mit rechts zu verüben, was Robert sehr schwer fiel und ihm extremen Stresssituationen aussetzte. Und zum Beispiel auch sein Stottern verstärkte.
Robert fand Trost in der Jagd und im Bogenschießen. Nach Abschluss der Highschool, als er alt genug ist, meldet er sich für die Navy als Reservesoldat. Das heißt, er ging nun am Wochenende zu seiner Militärbasis, während er in der Woche seinen Eltern in der Bäckerei half. 1960 ist Robert 21 und heiratete eine Frau aus der Nachbarschaft. Alles läuft gut. Eines Nachts denkt sich Robert, sich an seiner Schule zu rächen und zu müssen, wie aus dem Nichts kommt ihm der Gedanke, obwohl von außen betrachtet doch gerade alles gut läuft und er die Schwierigkeiten seiner Jugend hinter sich lassen konnte.
Die Schulbusse seiner ehemaligen Schule werden nachts auf einen separaten Parkplatz abgestellt. Diese hat eine Garage, in der ebenfalls Busse stehen. Er zündet sie an und alle Busse der Schule verbrennen in einem riesigen Inferno. Doch Robert hatte einen entscheidenden Fehler begangen. Er hatte nämlich anderen von seinem Vorhaben erzählt. Nachdem die Busse also abgebrannt sind, ging einer der Mitwisser zur Polizei und sagte aus, dass Robert Hansen die Garage angezündet habe.
Robert wurde zu 3 Jahren Haft dann verurteilt, kam aber bereits nach 6 Monaten wegen guter Führung raus. Die persönlichen Folgen waren schwerwiegender als gedacht. Estherville ist eine kleine Stadt, und ihr Hund wusste, was Robert getan hatte, und seine Frau schämte sich so sehr für seine Taten, dass sie sich scheiden lassen hat, noch bevor er aus dem Gefängnis kam. Sie hinterließ keinerlei Kontaktdaten, wollte also absolut nichts mehr mit ihm zu tun haben. Erste Chance, sein Leben auf einen guten Weg zu bringen. Vertan.
1963 heiratet Robert erneut, aber im Gegensatz zu seiner ersten Ehe beruhigt das nicht sein Verhalten. Er begeht ständig kleinere Straftaten, Einbrüche und ist für sein Rowdytum bekannt. Ist auch ein schönes altes Wort. Dafür wird er auch gern mal verhaftet, kommt aber immer schnell wieder raus und auf freien Fuß. Aber seine Frau bleibt diesmal bei ihm. Erst 1967 beruhigt sich sein Leben etwas. Es ist das Jahr, in dem seine erste Tochter zur Welt kommt. Robert ist nun 28 und er beschließt, nach Alaska zu ziehen. Er liebt die Wildnis, er ist ein passionierter Jäger und er will neu anfangen. Alaska scheint dafür die Lösung zu sein.
Robert jagt Bären, Elche und andere Wildtiere. Er ist verdammt gut darin und kann seine Beute mit Profit verkaufen. Er gewinnt sogar paar Wettbewerbe. Er ist anerkannt und durchaus beliebt. Sein Name zählt etwas in und rund Anchorage. 1975 wird seine zweite Tochter geboren. Das Leben läuft und bis 1977 etabliert sich Robert als der Go-To-Guy. Er ist beliebt, er ist immer da, um zu helfen und schlägt niemanden eine Bitte ab. Sein Stottern ist fast verschwunden, alles ist total tutti, perfekti, wunderbar. Die erneute Kehrtwende kommt durch einen versuchten Diebstahl. Robert versucht aus einem Geschäft eine Kettensäge zu klauen und wird natürlich dabei erwischt. Er ist ein bekanntes Gesicht in Anchorage und wird für den versuchten Diebstahl erneut zu 3 Jahren nach verurteilt. 3 Jahre für einen Diebstahl von einer Kettensäge? Krass.
Naja, waren noch andere Zeiten, aber ich meine, wie, weiß nicht, hat er die einfach angepackt und ist total selbstbewusst da durchmarschiert?
Ja, ich glaube,
eine Kettensäge ist jetzt nicht so klein.
Ich glaube, wenn ich in den Baumarkt gehe und eine Kettensäge klaue, gehe ich nicht 3 Jahre in den Knast. Dann kriege ich eine Geldstrafe.
Ja, heute, aber doch damals nicht. 1983.
Ja, ich weiß es
nicht. Es tut mir leid, wir müssen das überbrücken, weil mein Pages ist gerade gesprungen und ich habe die Zeile verloren. So.
Ja, spielen wir jetzt mal. Warte. Wie hieß das früher?
Der hat dir erzählt, euch was.
Ja, Musikbett spielen wir ein. Ja, was soll ich euch erzählen? Also ich finde den Fall total interessant. Ich finde es auch immer wieder schön, wie die Helgi das hier so schön ausgearbeitet hat. Ich sage, das lässt sich wie ein Buch lesen. Ich meine, ja, viele haben uns immer unterstellt, ihr lest das immer alles ab oder so. Nee, ich lese das nicht ganz so ab. Also ich verwende auch ganz oft andere Worte. Also ich lese nicht immer genau das, was da steht. Also so ganz ablesen, das ist halt sehr strange, ne? Und ich weiß nicht, ob Helgi ihr Pages wieder gefunden hat oder ob sie...
Ja, habe ich.
Ja, dann darf die Helgi weitermachen. Das war mein Musikbett. Bitte.
Verdammte Axt.
Davon sitzt er dieses Mal ein ganzes Jahr ab. Da geht's weiter.
Ja, danke schön.
Bei mir ist es auf Seite.
Vielleicht sollte ich einfach mit der Maus mitgehen. Das tut mir unglaublich leid. So, davon sitzt er dieses Mal ein ganzes Jahr ab, also von diesen 3 Jahren, und wird zudem auch von einem Psychologen untersucht. Er hat tägliche Sitzungen und bei ihm wird eine leichte Bipolarität diagnostiziert, sowie eine Form von Schizophrenie. Zu dieser Zeit wurde eine solche Diagnose noch mit dem Medikament Lithium behandelt. Ein nicht gerade risikofreies Medikament, aber jenes, welches Ende der 70er Jahre verabreicht wurde. Die Gefahr bestand vor allem darin, die richtige Dosis zu finden, also die, bei der Lithium bei bipolaren Störungen oder Depressionen hilft. Ist die Dosis aber zu hoch und sei es noch so gering, ist Lithium giftig. Das ist jetzt eine ganz kurze Erklärung. Wer mehr dazu wissen will, dem hat die einen Link dazu gegeben. Da könnt ihr das genauer nachlesen.
Ich habe den. Ist ja interessant.
Ja, der ist unten in den Links. In der Linksammlung ist der drin.
Könnt ihr dann mit den Quellen und so. In den Shownotes seht ihr dann den Link, genau. Ja. Wenn er seine Medikamente nimmt, kann er ein ganz normales Leben führen. So die damalige Einschätzung. Robert nimmt seine Medikamente ganz genau für 2 Tage und dann hat er sie abgesetzt. Ja, das ist erstaunlich, dass das niemand gemerkt ist. Und normalerweise kann man die Einnahme von diesen Lithiumsalzen durch Blutproben überwachen und messen. Und man kann auch die Dosierung dann feststellen. Aber anscheinend gab es weder eine Auflage, dass dort eine Überwachung stattfand, oder es hat auch kein Arzt interessiert.
In Alaska ist es halt ein bisschen anders, ne? Nachdem Robert also nun durch seinen versuchten Diebstahl auch seine zweite Chance, das Leben ins Positive zu wenden, vergeben hat, hält er sich in der Gemeinschaft erstmal stark zurück und versucht, ein bisschen unsichtbar zu werden. Er geht nicht mehr jagen, er nimmt an keinen Wettbewerben teil und er ist nicht mehr der, der allen hilft. Robert zieht sich also wieder zurück und lebt erneut das Leben, was er schon als Kind geführt hat. Seine Familie schickt er oft zum Teil der Familie, die in den anderen Bundesstaaten der USA leben. Dafür hat er ja das Geld. Und noch etwas leistet sich Robert, eine Piper PA-12. Das ist ein kleines Leichtflugzeug, was meistens gelb-grün lackiert ist.
Gelb-grün. Ich hab immer überlegt, gibt es irgendwas, was gelb-grün?
Also hauptsächlich gelb und dann so grüne Streifen dran.
Okay, ja. Hast du selber mal geflogen, ne?
Na, aber in Kanada haben die ja auch diese kleinen Leichtflugzeuge, die so auf dem Wasser landen. Und je nachdem, wo du bist, ist es ja das gängige Verkehrsmittel.
Okay, Leichtflugzeug. Also. Ja, gut. Okay, 1979 ruft er bei der Polizei an und meldet einen Einbruch in seinem Haus. Die Versicherung zahlt ihm $13.000 dafür. Das ist kein schlechter Betrag. Das ist ungefähr umgerechnet heute $58.300. Also etwas über 50.000 Euro. Robert investiert dieses Geld, er kauft sich eine Bäckerei in Anchorage und tritt damit also in die Fußstapfen seines Vaters. Er hat ja lange genug in der elterlichen Bäckerei gearbeitet.
Genau, und anders als in Deutschland ist das kein geschützter Beruf. Er beginnt also vor allem Donuts und Kuchen zu verkaufen. Die Qualität seiner Backwaren ist hervorragend und Roberts Ansehen steigt dann erneut. Seine Bäckerei gehört zu den beliebtesten in der Stadt. Die Polizei geht hier ein und aus, ein Klassiker, Polizei, Kaffee und Donuts. Die Menschen vergessen seinen Versuch, eine Kettensäge zu klauen und seine Gefängnisstrafe. Er ist dann wieder mitten in der Gesellschaft angekommen. Es ist das Jahr 1982 und alles läuft für Robert Hansen.
John Douglas liest seine Akte und erkennt, dass Detektiv recht hat. Sein Profil passt fast perfekt zu Robert Hansen. Es sei zu erwähnen, dass es anders als beim Golden State Killer oder einer der bekannten Serienmörder Jeffrey Dahmer, die ebenfalls in dieser Zeit aktiv waren, die Polizeiarbeit in Alaska hervorragend funktionierte. Trotz mangelnder Polizeikräfte und weniger Erfahrung, denn bis dahin galt Alaska als Serienkiller frei. Die örtliche Polizei war weder stolz, sich Hilfe zu holen, noch mit anderen Kräften oder Revieren zusammenzuarbeiten, weshalb sie schnell die richtigen Erkenntnisse sammeln konnte und aktiv werden konnte.
Mit der Hilfe von Douglas fanden die Ermittelnden einen entscheidenden Anhaltspunkt, um gegen Hansen vorgehen zu können. Der FBI-Analytiker vermutete ja, dass Robert nicht nur Tiertrophäen sammeln würde, sondern auch Andenken an seine Opfer. Detective Flo sollte also sich einen Besuch, also Durchsuchungsbeschluss besorgen, der erlauben würde, Hansens Haus nach diesen Trophäen zu durchsuchen, sodass sie eine Verbindung zwischen den Opfern und den mutmaßlichen Täter herstellen konnten. Douglas vermutete, dass sie zum Beispiel Schmuck, IDs und ähnliches bei ihm finden könnten. Die Ermittler besorgten sich also diese Beschlüsse für Hansens Flugzeug, für das Haus der Familie und eine Hütte, die der Bäcker in der Wildnis außerhalb Anchorage für seine Jagdausflüge hatte.
Gleichzeitig wird ebenfalls beschlossen, die Nachbarn noch einmal zu befragen, ob sie tatsächlich einen Pokerabend hatten. Douglas schlägt vor, sie mit einer möglichen Gefängnisstrafe unter Druck zu setzen. Die Polizei hatte in Sachen Befragung ja einiges mehr an Freiheiten, wenn man das so nennen mag, in den USA. Es darf auch mal gelogen werden. Rechtlich war es also kein Problem, so vorzugehen, und es funktionierte auch bei den Leuten, weil ich meine, ihr müsst mir jetzt erzählen, ob ihr einen Pokerabend hattet, und wenn ihr das nicht sagt, kommt ins Gefängnis. Ja, ist ein bisschen sehr weit hergeholt, wer das glaubt.
Beide, ja, aber anscheinend
hat es funktioniert bei dem einen oder anderen, wenn er sich unter Druck gesetzt fühlt. Ich meine, wenn mir einer sagte, ja, was habt ihr gemacht, habt ihr Poker gespielt, wenn ihr das nicht sagt, kommt ins Gefängnis, das finde ich ein bisschen strange. Aber naja, es gibt vielleicht Leute, die haben das geglaubt. Beide Freunde und Nachbarn gaben zu, dass Hansen sie um das Alibi gebeten hatte. Die Taktik funktionierte so gut, dass die beiden Nachbarn sogar erzählten, dass Hansen 1979 Versicherungsbetrug begangen hatte, als er behauptet hat, dass bei ihm eingebrochen wurde. Wir erinnern uns, die 13.000 Dollar. Die beiden hatten ihm geholfen, den Einbruch zu fingieren.
Am frühen Morgen des 23. September ist Robert Hansen gerade dabei, für seine Kundschaft zu backen, als die Polizei in seine Bäckerei marschiert, um ihn festzunehmen. Hansen wirkt nicht überrascht, er ist auch nicht schockiert und er stellt keine Fragen. Hansen streckt die Hände aus und lässt sich widerstandslos festnehmen. Die Durchsuchungen sind zunächst ohne Erfolg. Es gibt drei Gruppen, die das Haus, den Flugplatz, das Flugzeug und die Hütte durchsuchen. Aber sie finden nichts. Die Chefermittler werden nervös. Wenn sie nichts finden, haben sie nämlich auch nichts, was Hansen mit den Opfern in Verbindung bringen kann. Denn der Tatverdächtige schweigt. Einer der Beamten schaut nach oben und sieht eine Dachluke. Wo es zum Dachboden geht, so eine Luke, falls ihr das kennt. Er zuckt die Schultern und sagt, da haben wir noch nicht nachgesehen. Der Beamte klettert nach oben und entdeckt eine Kiste.
Ja, wer das Wort Dachluke nicht kennt, bei uns heißt das Bodentreppe.
aber halt noch abgeschlossen, ne? Also ist halt.
Ja, gibt's abgeschlossen, nicht abgeschlossen, aber ja, jeder kennt doch diese was weiß ich, im Haus, diese Dachluken, die dann, wo du dann so eine Leiter runterziehst, die wackelig und.
Genau. Ich muss leider eine Leiter dran stellen, ich kann die nicht runterziehen.
Ja, aber weil das die, ist gibt's, so klein. Die gibt's halt, ja, die gibt's ja. Halt. Das sind immer so zwei Teile Leitern. Eine ist drin fest und eine ziehst du runter. Die sind wackelig und kankelig. Ich kenne das halt berufsbezogen, weil ich...
Ich wollte gerade sagen, du kennst das sicher vom Berufswegen her.
Ich gehe da am Tag über 20 Mal rauf und runter an diesen Leitern. Ich kenne die. Ich kenne auch die Macken dieser Leitern. Von daher, ja, ist immer lustig, wenn dann die Kunden immer sagen, oh, naja, ist ein bisschen krank, wackelig. Ich sage, Leute, ich mache das seit 34 Jahren. Ich sage, ich kenne die, ich kenn die Dachluken per Vornamen, also ganz ehrlich. Ja, ist so. Also, mich schockt da nichts mehr, ne? Ja. Also, jetzt haben wir einen Jackpot. Zuallererst nehmen sie ein Gewehr der Marke Remington Typ 52 und die passende Munition Kaliber 223 aus der Kiste. Dann folgte eine Pistole, eine Armbrust und eine Luftfahrtkarte, auf die Markierungen eingemalt sind. Insgesamt 37 Kreuze, das ist schon ein bisschen viel. Sie finden Schmuck-ID-Karten und die irgendwelchen Frauen gehören, darunter auch einige der Frauen, die tot bereits aufgefunden wurden. Später können noch einige mehrere zugeordnet werden, Frauen, die als vermisst gemeldet wurden, aber es da nicht gefunden werden konnten. Ja, das ist ja ein richtiger Jackpot. Hurra!
Ja, ich habe nur gedacht, wie groß war denn diese Kiste? Also, ne, so ein Gewehr ist ja jetzt auch nicht gerade klein, so von der Länge her.
Ich habe keine Ahnung.
Also es war jetzt nicht so ein Schuhkarton.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht kann man so einen Lauf abschrauben. Weiß ich nicht. Ich habe noch nie ein Gewehr, also ich habe ein Luftgewehr gehabt als Kind, aber keine Ahnung. Vielleicht kann man ja auch den Lauf abschrauben, dann hast du es halt ein bisschen kleiner. Aber gut, ansonsten, ja.
Also nicht, dass ich wüsste.
Ja, aber ansonsten.
Mein Papa ist ja Jäger, also du kannst die abschrauben.
Ja, wie lang?
Dann sind die ja noch.
Wie lang ist so ein Gewehr? 1,20 Meter? Keine Ahnung.
Ja, ne? Kommt hin.
Ja, ne?
Also amerikanische bin ich jetzt nicht so gewandt, aber...
Also Auftrag bis zum nächsten Podcast, du musst mal ein Gewehr messen.
Statt Krimi-Rätsel gibt es diesmal Hausaufgaben.
Ja, nee, genau. Krimi-Rätsel ist heute, wie lang ist ein Gewehr mit Kaliber 223, das Typ 5.2? Jetzt rennen sie alle los und wollen
genau, sie... Genau, hier, Marke Remington.
Ja, Marke Remington-Stil. So, alles klar, weiter geht's.
So, mit diesem Pfund konfrontiert macht Hansen von seinem Recht Gebrauch, einen Verteidiger bei sich zu haben und sagt kein einziges Wort. Allerdings haben die Ermittler nun dank des Inhalts der Kiste eine gute Beweislage und sie hatten mit Cindy eine Zeugin, die vor Gericht aussagen würde, sollte es zur Anklage kommen. Und zu der kommt es tatsächlich. Da die Ermittelnden 4 Tote haben, die sie Robert Hansen als Opfer zuordnen können, wird er des Mordes ersten Grades in 4 Fällen angeklagt, sowie Entführung in 3 Fällen, Körperverletzung, Waffenvergehen, Diebstahl und Versicherungsbetrug.
Durch die Ballistik konnte nachgewiesen werden, dass die Geschosse, die bei den Toten gefunden wurden, waren mit genau der Waffe abgefeuert, die man bei ihm gefunden hatte. Außerdem konnte geklärt werden, woher die runden Einstiegslöcher kommen. Jetzt kommen wir zu den Löchern. Die standen nämlich, also die hatten wir ja bei allen Opfern. Das war ein Bolzen der Armbrust. Die hatte kreisrunde Verletzungen verursacht, dieser Bolzen. Ich weiß gar nicht, also ich, was hat der denn gemacht? Hat er die Körperteile in diesen Bolzen eingespannt? Also.
Nee, der hat mit der Armbrust auf die geschossen. Also die heißen halt, ne? Also diese Teile, die du reintust, das sind keine Pfeile, sondern die heißen halt Bolzen.
Die Pfeile.
Sind die in Deutschland auch nicht legal. Genau, also das, was du als Pfeile dir vorstellen kannst, das heißt Bolzen.
Ach so, das heißt
die sind,
also.
Die sind kürzer, ne?
Okay, ja.
Und die dann haben so eine Durchschlagskraft, dass die halt bis auf den Knochen runtergehen.
Ja, dann hat man die Löcher, ja. Hansen plädierte zunächst auf nicht schuldig, doch ließ er sich kurze Zeit später auf eine Verständigung im Strafverfahren ein, um die Todesstrafe der Todesstrafe zu entgehen. Außerdem wollte Hansen, dass seine Familie Alaska verlassen kann. Er selbst wollte seine Strafe auch nicht in Alaska verbringen. Die Staatsanwaltschaft willigte ein. Warum auch immer.
So, zu seinem Geständnis gehörte es, den Mitten sein Vorgehen zu erklären. Er lockte die Sexarbeiterin mit lukrativen Angeboten für ihre Dienste. Das haben wir ja gehört, ne? Dann würde er eine Waffe auf sie richten, ihnen Handschellen anlegen und ihnen versprechen, er würde sie gehen lassen, wenn sie tun, was er will. Willigten sie ein, nahm er sie mit nach Haus. Also ich finde es schon sehr selbstbewusst, dass der die tatsächlich mit zu sich nach Haus genommen hat, ne? Also der war sich schon sicher, dass die keine Aussage mehr machen. Während seine Frau und seine Kinder eben unterwegs waren.
Naja, ich meine, er ist ein Mörder. Ich meine, wir haben ja schon über 140 Fälle. Ich meine, es ist ja ganz oft so, dass sie mit nach Hause genommen werden und werden da ermordet, auseinandergenommen, in Salzsäure geschmissen. Ich meine, was wir nicht alles hatten. Wir hatten ja schon so viele kranke Sachen.
Ja.
Und die sind sich dann ja auch ziemlich safe. Ne? Ich meine, hat doch Dings hier, Hamburg, Fritz Honka hier, Goldene Handschuh.
Ja.
Der hat die doch auch mit nach Hause genommen, glaube ich, ne?
Ja.
Die Prostituierte.
Das ist schon richtig. Aber das war
Sexarbeiter.
Ja noch eine andere Zeit.
Ja.
Ja. Genau. Also, er misshandelte sie, er vergewaltigte sie und fügte ihnen mit verschiedenen Messern Schnittwunden zu. Er ritzte auch Buchstaben oder Gegenstände in ihre Haut und penetrierte sie mit anderen Gegenständen, die wie bei Cindy nicht für diese Zwecke gedacht waren. Er war mit seiner Folter fertig, brachte er dann die Frauen zu seiner Piper und flog mit ihnen in die Wildnis zu einer Hütte.
Dort angekommen, misshandelte er die Frauen erneut, dann ließ er sie nackt und meist mit einer Augenbinde in den Wald rennen. Er ließ ihnen eine Stunde Vorsprung, dann nahm er seine Armbrust und sein Gewehr und machte sich auf die Jagd nach seinen Opfern, die keine Chance hatten. Zuerst würde er die Armbrust benutzen, die Wunden waren kreisrunde Löcher, die durch die Bolzen verursacht wurden. Diese nahm er aber immer wieder an sich, im Gegensatz zu den Gewehrkugeln und Hülsen, die er einfach bei den Opfern ließ. Wenn sie so verletzt waren, dass sie nicht mehr wegrennen konnten oder sie aufgeben, hatte er erschossen die Frauen mit der Remington. Jetzt warte mal ganz kurz, da steht nur, die hat nur eine Augenbinde. Hatten die ihre Hände frei?
Nee, die waren ja gefesselt.
Ah, genau, weil sonst...
Du meinst, weil sie hätten abnehmen können?
Genau.
Ich habe auch überlegt, wenn du so drüber schupperst, kriegst du die ja auch manchmal ab. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Entschuldigung, ich muss... ob die nach hinten gefesselt waren, ne? Also wenn die Hände hinten gefesselt sind, dann hast du halt schwierig, deine Augenbinde abzunehmen.
Außer ja, weil ich jetzt gerade was überlegt habe. Also eine Stunde Vorsprung, in einer Stunde schaffst du 5 Kilometer. Das schaffst du.
Naja,
aber wenn du gehst. Wenn du läufst, wahrscheinlich mehr.
Ja, aber was meine Frage war, wenn ich das mal so sarkastisch formulieren darf, was ist denn die Herausforderung an einem nackten Menschen, der blind gefesselt ist und barfuß laufen muss? Was ist bitteschön da die Voraussetzung, die Herausforderung, den zu jagen? Also das ist wie wenn du Tiere jagst, die nicht wegrennen. Also nicht, dass man generell Tiere jagen muss, aber gut, wer es braucht. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist ja jetzt nicht wirklich eine Herausforderung.
Ich weiß, was du meinst, und ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Podcast hören. Wir machen mal einen Aufruf. Wir machen mal einen Aufruf. Wenn ein Psychologe diesen Podcast hört, bitte schreib uns an, dann würden wir gerne mal eine Podcast-Folge mit einem Psychologen machen. Den können wir nämlich sowas fragen.
Ja, meldet euch.
Ich hatte,
also das würde mich wirklich interessieren.
Wir haben.
Weil das hat ja auch niemand in den, es gab ja auch ein paar Bücher, die ich zu dem Fall gelesen habe, wo eben sich auch die, aber die haben sich eher mit dem Allgemeinen, ne, wie von der Kindheit dann zu dem geworden ist, was gekommen ist. Aber nicht, worin die Herausforderung liegt, wenn du so ein Opfer hast, was ja eigentlich komplett wehrlos ist.
Also ich kann mich erinnern, wir haben mal hier eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, ob sie Psychologin war oder psychologische Mitarbeiterin aus der Schweiz. Da hatten wir mal eine Schweizerin. Ich glaube, die war psychologische Mitarbeiterin. Ich erinnere mich ganz dunkel. Naja, gut. Jetzt haben wir mal ein bisschen Hausmeisterei gemacht. Die Heki darf weitermachen. Wenn sie weiß, wo sie ist. Hansen beschrieb, da geht's weiter.
Ja, ich weiß. Hansen beschrieb, dass er bei dieser Art von Jagd in einen Rausch verfiel, den er immer wieder erleben wollte. Daher konnte er nicht damit aufhören. Die Ermittelnden sprachen ihre Vermutung aus, dass die Kreuze auf der Karte weitere Opfer markieren sollten, und Hansen bestätigte diese Vermutung. Als Teil der Abmachung für sein Verfahren willigte Hansen ein, den Ermittelnden zu zeigen, wo sich weitere Opfer befanden. Für die 4 Opfer, die die Polizei bereits gefunden hatte, wurde Hansen zu 461 Jahren Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Zudem gab es keinen öffentlichen Prozess. Dafür sorgte zum einen das Geständnis, was er ja abgelegt hatte, und zum anderen seine Mithilfe, die weiteren Opfer zu finden.
So, es konnten insgesamt 17 Opfer zugeordnet werden. Von 37 Kreuzen. Also wenn er 37 Kreuzen gemacht hat, dann können wir davon ausgehen, es gibt 37. Bei manchen war die Markierung wohl so ungenau oder der Maßstab stimmte nicht mehr. Daher konnten nicht alle Opfer gefunden werden, obwohl es die Markierung gab. Hansen erinnerte sich nicht an die Orte, so wie es bei den anderen Tätern vorkommt. Daher überhaupt die Notwendigkeit der Markierung. Also das habe ich auch nicht verstanden. Warum markiert ein Serienmörder, wo er die Leichen abgelegt hat?
Ja, vielleicht, damit er sich gut dran und zurückerinnern kann. Oder damit er sie nicht in den gleichen Bereich laufen lässt, weil es vielleicht
ja, bei 37 ist das schon ganz gut. Aber ich meine, Alaska ist ja groß, haben wir ja gehört. 5-mal so groß.
Alaska ist groß und das nähere Umfeld von Anchorage ist auch durchaus groß. Und dadurch, dass das, wie soll ich das sagen? Also in den USA zu wandern ist komplett anders als bei uns, weil das so schlecht kartiert ist. Also das hast du nicht diese festen Wanderwege oder sowas, wie das bei uns ist. Da bist du echt, entweder du hast dein GPS und machst das selber.
Und ein Buschmesser.
Oder ja, du bist angearscht.
Und ein Buschmesser. Ja, was, keine Ahnung. Warst du schon in den USA? Ich war da ja noch nicht. Warst du da schon? Weil du dich ja...
Einmal reicht nicht, ja. Und das Abenteuerlichste, also weil in Alaska gehst du ja nur in Gruppen wandern. Also das ist zumindest empfohlen als Tourist und das haben wir auch so gemacht. Wir waren immer mindestens 8 Leute.
Ach, warst du schon in Alaska?
Ne?
Du warst schon in Alaska?
Ja.
Warum?
Ja. Darf man denn, warum nicht?
Es ist kälter. Ist
interessant. Ja, in Kanada ist auch kalt, aber ich meine, das war im Juli, das war schon okay.
Was stimmt denn bei dir nicht? Alaska.
Also am abenteuerlichsten fand ich Wandern in Texas, muss ich sagen. Das war sehr spannend.
Okay.
Weil dort sind auch keinerlei, also du hast quasi den Eingang des Wanderweges und dann heißt es, finde dich selbst zurecht.
Vielleicht sollten wir beide uns verabreden. Ich meine, wir haben uns, das weiß auch keiner, wir haben uns noch nie im Leben gesehen. Wir kennen uns gar nicht. Wir kennen uns nur übers Netz. Ne?
Ja.
Wir beide, ich meine, ich schaffe das irgendwann mal. Ich meine, so weit bist, wohnst du nicht weg von mir. Leipzig ist jetzt nicht ganz so weit. Irgendwann schafft man das mal. Aber vielleicht sollten wir uns für nächstes Jahr mal einen Urlaub ausdenken und gehen dann wandern in Mexiko.
Also Mexiko, muss ich dir sagen, ist nicht so meine Gegend. Da war ich bis jetzt nur zum Arbeiten. Und da muss man immer so aufpassen, dass man nicht irgendwas zugeschoben bekommt, was man versehentlich dann mit über die Grenze nimmt.
Okay, Mexiko okay, ist ausgeschlossen, okay, dann nicht Mexiko, dann gehen wir wandern in Bad Pyrmont. So, weiter geht's.
Müssen Sie auch erstmal mit Europa probieren, aber gut.
Ja, aber da haben wir Wanderwege in Europa, hoffe ich.
So, wir erzählen euch jetzt trotzdem noch den Schluss des Falls. Ja. Also, Alaska ist außerhalb der Orte pure Wildnis und nur wenige Meter Abstand konnten einen riesigen Unterschied machen. Selbst mit einer Karte. Siehe die ganzen Wanderer und Abenteurer, die auch heute noch leicht verloren gehen können. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es der Polizei in den 80er Jahren trotz Markierung nicht gelungen ist, alle Opfer zu finden. Schließlich können diese auch durch Schneemassen, Eis, Wasser oder eben Tiere bewegt worden sein. Denn Hansen hatte sich nie die Mühe gemacht, sie zu begraben, sondern meist nur notdürftig abgedeckt. Es dauerte also Jahre, bis die 12 weiteren Opfer alle identifiziert werden konnten. Offiziell wird Robert Hansen 17 Mordopfer und über 30 Vergewaltigungen zugeordnet, zu denen er auch Geständnisse ablegte. Aber 13, für die er nicht angeklagt wurde.
Von den bekannten Fällen wurden folgende Frauen namentlich zugeordnet. Celia van Zanten, 18, verschwand 71 als erste. Ihre Überreste wurden erst 1984 nahe des Iklutnan Lake geborgen. Hansen beschrieb später, wie er sie entführt, misshandelt und schließlich in der Wildnis zurückgelassen hatte. Joanna Messina, 24, wurde 1980 in der Nähe des Knick River ermordet. Sie war eine von mehreren Opfern, die Hansen mit einem Gewehr erschossen hatte, nachdem er sie gezwungen hatte, vor ihm zu fliehen. Ihre sterblichen Überreste wurden dann 1983 gefunden.
Sherry Morrow, 23, verschwand 1981. Ihre Überreste blieben über 40 Jahre lang namenslos und bis sie erst 2022 durch genetische Genealogie identifiziert werden konnten. Morrows Familie hatte jahrzehntelang auf Antworten gewartet. Dann haben wir Paula Goldling, 22, eine Sexarbeiterin aus Anchorage, wurde 1980 in der Nähe von Palmer getötet. Hansen gestand, sie wild gejagt zu haben. Ihre Überreste wurden 1984 geborgen.
Sue Luna, 20, galt als vermisst, da ihre sterblichen Überreste nie gefunden wurden. Hansen beschrieb jedoch detailliert, wo er sie zurückgelassen hatte. Malai Larsen, 28, eine indige Frau, wurde 1983 in der Nähe von Big Lake ermordet. Hansen behauptete, sie versehentlich erschossen zu haben. Huch, kann ja mal passieren. Als sie versuchte, vor ihm zu fliehen. Verstehe ich nicht, war ja eh sein Plan. Andre Eltery, 20, war eines der letzten Opfer von Hansens Festnahme. Ihre Überreste wurden 1984 nahe des Matanuska River gefunden, an einem Ort, den Hansen auf seiner Flugkarte markiert hatte. Tamara Patterson, 20, wurde 1982 in der Nähe des Eagle River getötet. Hansen nahm ihren Schmuck als Trophäe an sich, was dann später als Beweis diente.
Dylan Frey war 16, eine der jüngsten Opfer. Sie verschwand 1982. Ihre Überreste wurden erst 1984 dank Hansens Kooperation mit den Ermittelnden geborgen. Dank, bitte in Anführungsstrichen gedacht. Angela Federn, 24, wurde 1983 ermordet. Ihre Familie erhielt erst nach Hansens Geständnis Gewissheit über ihr Schicksal. Viele andere warten halt noch bis heute. Hansen selbst verstarb am 21. August 2014 im Gefängnis im Alter von 75 Jahren eines natürlichen Todes. Seine Opfer, meist zwischen 17 und 24 Jahren, konnten bis heute nicht alle gefunden werden und viele Familien oder Freunde wurden im Unklaren gelassen. Doch dank Cindy Paulson, der Frau, die entkam und zur Polizei ging, um eine Aussage zu machen, konnte er zumindest gestoppt werden. Und das war unser Fall.
Ja, Wahnsinn, ne? Krasse Scheiße. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, machen wir da jetzt von die 142? Machen wir jetzt die 142 davon und lassen das einfach mal,
ja,
keine Ahnung warum. Halt so. Dann ist das jetzt, ja bitte.
Meine Frage wäre noch, kanntest du den? Also, weil ich finde, dafür, dass der so krass war, ist der doch relativ unbekannt, oder?
Also ich muss ja dazu sagen.
Oder gibt es da auch eine Netflix-Doku, die ich nicht kenne?
Vielleicht, das weiß ich nicht. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja etwas erstaunt. Dieser Podcast hat nächstes Jahr März 10 Jahre. Den gibt es schon 10 Jahre. Es war mir nicht bewusst. Wir haben nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum. Mal gucken, wen wir einladen. Sabine Rückert oder so. Mal gucken. Die hat bestimmt Bock da drauf.
Absolut. Sagt die nicht immer, oder früher zumindest, wo sie noch öfter im Zeit-Podcast war, dass sie relativ häufig Anfragen von anderen True-Crime-Podcasts bekommt und die einfach ignoriert oder so?
Ja, das ist auch, wie heißt
denn? Ich glaube, wir sind da nicht beliebter bei ihr.
Also einfacher wäre es, glaube ich, hier, wie heißen die beiden Hamburger, die diese Podcast machen? Deswegen ist ja dieser Podcast entstanden. Diese beiden dunkel gekleideten, die immer
Du den Podcast aus der Traufe gehoben hast, kann ich dir das nicht sagen.
Nein, wie heißt denn dieser Podcast da in Hamburg? Die machen immer so Sachen, die es nicht gibt, Verschwörungstheorien. Wie heißt denn der Podcast in Hamburg?
Huxilla.
Huxilla, genau. Durch Huxilla ist dieser Podcast entstanden. Weißt du das gar nicht?
Ja. Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Huxilla tatsächlich schon sehr lange höre.
Ja.
Aber dass du den deswegen...
kann ich dir genau erzählen. Vor 10 Jahren, Huxilla machen ja mal so Verschwörungstheorien, ne? Ist die Erde eine Scheibe oder bla bla bla. So, und es gab einen Fall, den kennst du auch. Ich glaube, in New York ist ein Mädchen in einem Fahrstuhl im Hochhaus verschwunden. Das war das war das Letzte, was man gefunden hatte. Und die war dann spurlos verschwunden. Über Wochen, hat man sie nicht gefunden und irgendwann merkte man, dass das Wasser schlecht schmeckt in dem Hotel und dann hat man sie oben auf dem Dach in so einem
Wassertank gefunden.
Genau.
Mhm. Okay.
Und,
ja, kenne ich.
Und zu diesem Fall hat Huxilla eine Podcast-Folge gemacht, weil es zu diesem Fall sehr viele Verschwörungstheorien gab. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja geil, so ein Fall, bla bla bla, das ist ja cool, das ist ja witzig, Gibt es einen Podcast, wo solche Sachen besprochen werden müssen? Und ich muss ganz klar sagen, und den Schuh ziehe ich mir an, Face of Death ist einer der ersten True Crime Podcasts, die es in Deutschland gab. Es gab damals es gab keine Podcasts zu True Crime. Also Face of Death war vor 10 Jahren vielleicht sogar der erste True Crime Podcast deutschsprachig. Oder einer der ersten. Also ich habe nichts gefunden. Ja, und so habe ich dann damals mit dem Klaus angefangen. Ja, und das ist jetzt schon 10 Jahre, dass da so läuft. Ja, und das ist
der. Also ich habe damals schon gehört, aber ich gebe zu, es waren alles englischsprachige. Also ich bin jetzt auch nicht so scharf drauf, unbedingt mir deutschsprachige anzuhören. Also es gibt ein paar, die ich höre, aber
ich ja auch nicht. Ich höre ja gar keine True Crime Podcasts. Ich höre ja nur lustige Podcasts, also Böhmermann, Schulz, gemischtes Hack höre ich, dann hier Porn, den du mir empfohlen hast. Heißt der Porn? Ja, Porn, ne?
Podcast? Ja, Porn, ne? Podcast ohne richtigen Namen.
Genau. Ja, die haben ja noch ein zweites Pendant, aber den...
Genau, den mag ich, du magst den nicht, aber das ist einer der wenigen deutschsprachigen True-Crime-Podcasts, die ich wirklich mag. Die höre ich gerne.
Ach, ist das ein True-Crime-Podcast, was die machen?
Ja.
Okay.
Verbrechen ohne richtigen Namen. Vorn heißt der dann, ne?
Okay, alles klar. So.
Ja, ist auch True Crime.
So, bevor es dem Ende geht und ich noch Kaffee trinke, ich gebe euch noch was mit auf den Weg. Ein Krimi-Rätsel. Ich bin vorbereitet. Also, Krimi-Rätsel in die Kommentare zum Podcast oder wo könnt ihr uns erreichen? X, ehemals Twitter, dann, wie heißt das andere Ding?
Mastodon, Instagram.
Und Instagram, ja, mehr haben wir nicht. Facebook haben wir nicht mehr. Das ist mir zu aufwendig, zu nervig. Also, wie gesagt, am besten in den Kommentaren. So, also, das Podcast-Rätsel, das Krimi-Rätsel. Er liebte die Einsamkeit seiner Wohnung. Sein Kühlschrank schwieg, doch verriet alles. Milwaukee kannte ihn zu spät. Gefasst, 91, gefallen im Gefängnis. Wer war es?
Nicht schlecht. Wir sind wieder in den USA.
Ja gut, Milwaukee ist klar, aber ich dachte, du weißt schon, wer es ist.
Nö. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Erzähl ich dir gleich, wenn ich das Ding ausmache. Ich sage nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Folge. Jetzt sage ich wieder, hey, Gerd, das letzte Wort. Dann kommt das dann gleich wieder mit dem schlechten WLAN, glaube ich. Ich hoffe, sie hat es drauf.
Genau.
Macht's gut. Genau. Ciao.
So, genau, das letzte Wort. Denkt dran, bleibt legal und sauber, denn Gefängnis hat miserables WLAN. Ciao. Case closed.